Einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Hallo Ingo, schönen guten Abend an die Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu Radio Evolve, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zu Gast ist Ingo Jasetz aus Freiburg zugeschaltet. Ingo, herzlichen Dank, dass du hier mit bei uns bei Radio Evolve bist.
Ja, freut mich sehr, dabei zu sein.
Wenn ich dich kurz vorstellen darf, du bist Psychotherapeut in Freiburg. Du leitest auch das Institut für Bewusstseinsforschung und Psychotherapie.
Ja.
Und wir hatten mehrere Vorgespräche zu dieser Sendung und hatten ein Thema gefunden, das ich besonders reizvoll finde, weil es so radikal ist, nämlich Gott im Alltag leben. Und ich hatte in der kurzen Einladung geschrieben, dass es sie gibt unter uns, die Gottsucher. Und du hattest jetzt in unserem letzten Vorgespräch ganz kurz auch angemerkt, dass du eigentlich gar kein Gottsucher bist.
Das bin ich wirklich nicht.
Kannst du sagen, was ist deine Beziehung zu Gott?
Ja, weißt du, also ich will erst mal sagen, was ich mit Gott meine. Es ist jetzt nicht ein Gott, der von einer bestimmten Religion vorgestellt wird. Gott ist mehr eine Chiffre für etwas, was jetzt vielleicht in unserem Gespräch noch mehr deutlich wird. Ja. Und meine persönliche Geschichte mit Gott, ich benutze jetzt einfach immer diese Chiffre, hat nichts mit der Suche nach Gott zu tun. Also ich kann sagen, ich erfahre und fühle Gott, seit ich lebe. Und vielleicht kann ich das ein bisschen erläutern, so wie das dazu kam. Ja. Also ich bin im Krieg geboren. Ich bin 1943 in Breslau geboren. Mhm. Und das war damals eine der schlimmsten Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Ja. Also man muss ja mal sehen, was damals war. 1943 wurde die Endlösung zur Ermordung der Juden beschlossen. Ja. 1943 war das Jahr von Stalingrad. Und 1943 begannen in Auschwitz die Krematorien auf Hochtouren zu gehen. Und meine ersten Kindheitserinnerungen ist in einem Luftschutzkeller in Breslau während eines Bombenangriffs. Und was ich erinnere, war eine lähmende Angst und ich weiß nur noch, alle hatten Angst und es gab keinen Unterschied zwischen den Personen. Also meine Mutter war nicht meine Mutter, wir waren beide einfach nur Angst. Das war ein überwältigendes Gefühl. Ja, dann, also das war bis 1943 und 44 und dann im Januar 1945 war ich Teil dieses großen Flüchtlingstrecks. Raus aus Breslau bei 20 Grad minus. Und meine Mutter und ihr Vater und ihre Eltern, meine Mutter, die Eltern, wir verbrachten dann ein Jahr im Zug. Ja, und die Züge, die gingen so ganz allmählich nach Westen, aber dann standen sie wieder ein Vierteljahr und dann fuhren sie wieder ein kleines bisschen. Aber wir waren froh, dass wir im Zug waren. Obwohl das auch gefährlich waren, die wurden manchmal beschossen, die Züge. Aber immerhin hatten wir irgendwo eine Bleibe. Und es war vollkommen chaotisch, die Situation. Angst regierte alles. Manchmal wurden Frauen vergewaltigt, manchmal starben Leute. Und es ist eigentlich nur, weil meine Mutter mich wirklich liebte, deshalb lebe ich noch heute. Das ist das eine, ja. Aber dann passierte was so. Ab und zu war es in der Nacht ruhig und besonders wenn es eine klare Sternennacht war, dann gingen meine Mutter und ich, wir gingen raus vor den Zug und dann schauten wir uns an den Mond und die Sterne. So. Und meine Mutter sagte später, Mond ist das erste Wort, was ich gesprochen habe. Und dann haben wir so in die Weite des Universums geguckt und plötzlich war alles gut. Und plötzlich war die Beziehung zu meiner Mutter gut und sie hatte keine Angst mehr und ich hatte keine Angst mehr. Und ich war vollkommen verbunden mit allem und aufgehoben. Das war mein erstes, es war eine kosmische Erfahrung, kann man sagen. Ja, und das, also das waren eine Erfahrung von Unendlichkeit und ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe, ich weiß nur, ich erinnere mich nur an diese Momente und die waren nur tief und unsagbar. Ja, und ich glaube manchmal, das waren die Momente, die meine Mutter und mir das Leben geschenkt haben. Und dann war es halt so, dann kam der Zug irgendwo an und wurden wir als Flüchtlinge in ein Flüchtlingslager gebracht in der Nähe von Siegen und kam dann irgendwann auch, kam mein Vater aus dem Krieg, war Soldat und ja, und dann hatten wir eben das Nachkriegsleben, ja, und das Problem war aber nur, dass der Krieg nicht endete. Der Krieg setzte sich eigentlich als emotionaler Krieg in unseren Wohnzimmern fort. Ja. Und in diesem emotionalen Krieg habe ich eigentlich diese Erfahrung kosmischen Einsseins habe ich eigentlich vergessen damals erst. Und ich war damals nur ein kleiner, verschüchterter, traumatisierter Junge. Das Einzige, als ich da ein bisschen älter wurde, dann war es so, dass ich mich immer sehr für Sterne interessierte. Meine Eltern, die haben das damals als berufliches Interesse interpretiert, ja. Und ich dachte das auch. Aber wenn ich heute daran denke, war es was anderes. Mhm. Ja. Ich bin dann später, ich hatte dann auch wirklich schwierige Jahre mit vielen Krisen und so weiter. Und dann, als ich zum ersten Mal einen Therapeuten aufgesucht hatte, begrüßte der mich mit den Worten und sagte, also Herr Jasitz, Sie sind ein kosmisches Wesen. Und das war während der Studentenbewegung damals. Und ich habe zuerst gedacht, er spinnt. Aber wenn ich heute daran denke, ist das einer der wenigen Sätze, die ich in vielen Therapien überhaupt in Erinnerung habe. Ja. So war meine erste Das wird meine erste Prägung und das ist in mir. Also bei mir war es so, musste dann viel, viel psychologisch an mir arbeiten. Ja, und letztendlich ist das auch mein Beruf geworden. Aber das Problem war, also ich habe nie diese, wie man das so beim Ken Wilber erfahren kann. Ich habe nie dieses sogenannte reife Ich gehabt und dann anschließend die spirituelle Entwicklung begonnen.
Wenn ich da mal kurz noch nachfragen darf, Ingo.
Ja.
Du hast jetzt eindrücklich auch so einen ganz kurzen Einblick in deine Lebensgeschichte gegeben und du hast angefangen mit Gott ist eine Chiffre.
Ja.
Und hast das Jahr 1993 und deine Erlebnisse und auch deine Erlebnisse im Zug und die Sternacht erwähnt und das ist alles sehr, sehr nachvollziehbar und eindrücklich. Mhm. Ich würde gern ein wenig nachfragen, obwohl das wahrscheinlich immer schwierig ist. Wofür steht diese Chiffre? Gott, in dem, was du schilderst.
Ja, das ist ganz eindeutig für mich. Als damals diese ersten Erfahrungen waren, es war eine ungeheure Stille, die sich da ausbreitete. Das war eine ganz tiefe Stille, eine unendliche Stille. Und das ist eine Stille, die nichts mit der Abwesenheit von Geräuschen zu tun hat. Das ist eine Stille, die lichtvoll ist, die eine Stille, die man hören kann, wahrnehmen kann, aber nicht mit dem Ohr hören kann. Das ist auch heute, wenn ich meditiere, also ich ich bin nicht religiös, ja. Ich bin nicht religiös und ich also gehöre keiner Religion an und ich bin noch kein Schaman und nichts, aber ich meditiere regelmäßig. Und was das Gute ist beim Meditieren, ich verbinde mich dann mit dieser Stille. Und das ist diese Stille, die Stille gibt mir eben das, ja, es ist ein Gefühl der Partizipation, ist so eine mystische Partizipation an allem. Ja. Also,
aber verstehe ich dich richtig, dass diese mystische Partizipation, die du hier beschreibst, und du bist ja jemand, der viel meditiert, der sehr viel psychologische Arbeit gemacht hat, der viel auch transpersonale psychologische Arbeit gemacht hat und hier auch nicht nur selber viele Erfahrungen gesammelt hat, sondern auch anderen dabei geholfen hat, in Erfahrungen einzutauchen. Ja. Aber so wie du es schilderst, höre ich, dass das, was damals in diesen Nächten in der Zugfahrt des Flüchtlingsdrecks aus dem Osten in den Westen so eindrücklich für dich da war, dass eigentlich da schon alles war, was jetzt auch noch immer diese Erfahrung ausmacht. Ist das richtig?
Ja, ich habe es eigentlich, also ich habe es lange, ich habe es, wie gesagt, ich habe es wieder vergessen und es hat sich so bruchstückweise dann mir immer mehr wieder enthüllt. Also ich habe lange Jahre gebraucht, um da wirklich wieder ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Das war so puzzelartig, hat sich's enthüllt für mich. Ja, und ich weiß heute, dass diese Stille und diese Kraft meine Arbeit zum Beispiel umgibt. Ja. Also wenn ich jetzt mit anderen Menschen arbeite, ist es ganz erstaunlich, wie das ist. Also ich habe ja alle möglichen therapeutische Techniken gelernt, ich habe Psychodrama gelernt und ich habe holotropes Atmen gelernt und Familientherapie und so weiter. Und ich kann das auch, aber es ist oft anders, als ich das auch bei Kollegen kenne. Ich merke immer, dass diese Techniken für mich inzwischen vollkommen in den Hintergrund getreten werden, sondern dass die Arbeit genährt wird aus dieser Stille heraus. Das ist dann so praktisch, wie wenn sich die Methoden von alleine vervollständigen und alleine zum Ziel führen. Und das ist dann so, dass ganz oft kriege ich Feedback in der Arbeit, dass die Leute sich in der Tiefe geheilt fühlen. Ja.
Braucht es diese Methoden dann überhaupt?
Das ist jetzt eine Frage. Das habe ich mich manchmal auch schon gefragt. Also ich will mal so sagen, ohne die Methoden, also ich müsste ein bisschen mutiger noch sein, braucht sie es vielleicht nicht mehr. Aber zum Beispiel, wenn wir, ich mache ja, das weißt du ja, ich mache ja viel auch Gruppen mit holotropen Atmen und so weiter. Und das ist auch schon sehr gut, wenn die Leute die Möglichkeit haben, selbst auch ihrer eigenen Weisheit zu folgen und ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Aber dazu um den Rahmen zu schaffen. Also der Rahmen, diese, auch wenn die Leute in der Gruppe sind, dort ihre eigenen Erfahrungen machen. Und dann habe ich immer das Eindruck, dass dann allmählich sich diese Stille in diesem Raum niederschlägt und konzentriert. Ja. Und dass dann, also dass dann plötzlich diese Erfahrungen von den Leuten sich viel besser rund werden und viel tiefer gehen.
Jetzt ist es natürlich eine Sache, solche Erfahrungen, ich nenne es mal auch, einer lichtvollen Stille zu haben.
Ja.
Und es ist noch etwas ganz anderes, das zum Ausdruck des eigenen Lebens zu machen.
Ja.
Ist das überhaupt das Ziel dessen, das auch zum Ausdruck des eigenen Lebens zu machen?
Also Tom, die Erfahrung, das ist für mich in dem Sinne, das ist in dem Sinne nicht eine Erfahrung für mich.
Okay.
Das ist in dem Sinne, dass natürlich, das hat vielleicht angefangen als Kleinkind mit dieser Erfahrung. Und ich habe später so in spirituellen Zusammenhängen auch viele Erfahrungen noch machen können, die so auch darauf hingewiesen haben. Aber letztendlich geht es überhaupt nicht um diese Erfahrung.
Worum geht's dann?
Es geht darum, das gibt mir eine Information, das bin ich.
Aha.
Das bin ich, das ist mein Leben. Weißt du, ich brauche mich da nicht anzustrengen. Also zwar meditiere ich, aber ich meditiere jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich meditiere morgens und abends. Also ich meditiere zum Beispiel nicht, um bestimmte Erfahrungen zu machen oder um bestimmte Bewusstseinsstufen zu erreichen. Ja, sondern ich meditiere mich, um mich zu zentrieren und eben wieder dieses Bewusstsein, diesen vollen Kontakt zu spüren.
Ja. Okay.
Und dann ist es so, ich lebe einfach ein ganz normales Leben.
Ja.
Ich lebe ein ganz normales Leben. Ich bin verheiratet und Kinder, meine Frau hat auch Kinder und wir leben an einem freundlichen Ort und es gibt viele Konflikte und Herausforderungen, ja. Und das, was diese Stille ausmacht, ist, dass ich nicht so eine Angst davor habe, was jetzt außer unserem Leben wird oder was nicht wird oder was wir haben oder was wir nicht haben. Das ist für mich nicht das Wichtige.
Für mich okay, lass mich die Frage anders stellen. Lass mich die Frage anders stellen. Ich würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich sogar viele unter uns gibt, die Erfahrungen haben, die dem ähneln, was du beschrieben hast.
In einer oder anderen Weise.
Es gibt aber gleichzeitig viel weniger Menschen, von denen man den Eindruck hat, dass sie so in der Art und Weise, wie sie ihr Leben bewältigen, Ausdruck dessen sind.
Davon bin ich überzeugt.
Und dieses Ausdruck dessen Sein hat ja ein bisschen mit dem Thema unserer Sendung auch zu tun. Gott im Alltag leben.
Ja.
Was ist dieser Spalt oder was ist diese Disharmonie zwischen, selbst wenn es mehr als eine Erfahrung ist, oder vielleicht ist das genau der Punkt, dass es für Menschen nur eine Erfahrung ist. Du sagst, es ist mehr als eine Erfahrung, es ist eine Information. Das bist du.
Und es ist mehr so eine andere Perspektive auf das Leben.
Ja.
Weißt du, das verändert den Blickwinkel auf die Welt.
Verändert es für jeden, der diese Erfahrung hat, den Blickwinkel auf die Welt? Für einige? Was verursacht diese Veränderung des Blickwinkels?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich mich schon oft gefragt. Also, ich meine, es gehört natürlich schon auch bewusste Arbeit dazu.
Aha.
Es gehört schon auch bewusste Arbeit dazu. Also ich habe dir gesagt, ich habe viel Psychotherapie auch an mir selber gemacht. Mhm. Und ich habe die Psychotherapie immer so empfunden, dass ich lerne, mich in der Welt anständig zu benehmen.
Okay.
Ja. So. Also das habe ich nämlich lange Zeit überhaupt nicht gekonnt. So. Mhm. Und dadurch habe ich dann auch die Chance gehabt, sagen wir mal, durch die vielen schweren Momente meines Lebens auch, wie soll ich sagen, hindurchzukommen. Ja, also ich habe viele Arten von, von sogenannten Ego-Toten auch erlebt.
Mhm. Ja,
also wo viele, viele Verluste erlebt. Viele Verluste, furchtbare Verluste habe ich viel erlebt. Und bin durch sehr gespannte Situationen durchgegangen, die mich fast verrückt gemacht haben.
Mhm.
Und ja, diese Perspektive der Stille hat mir geholfen, durch diese schwierigen Dinge in meinem Leben durchzugehen. Aber diese schwierigen Erfahrungen und diese Tode meines Egos, die haben vielleicht bewirkt, dass mir diese ganze Geschichte nach und nach bewusst geworden ist.
Das macht Sinn.
Ich glaube heute ganz bewusst, also wenn wir heute von Spiritualität und spiritueller Befreiung sprechen, ich glaube nicht, dass sowas möglich ist, ohne wirkliche ohne wirkliche existenzielle Tode. Ja. Ohne Tode, ja, des sogenannten Ich. Ja.
Dann lass mich doch nochmal nach der anderen Seite fragen. Das hat ein bisschen was mit der Frage zu tun, die ich vorher mit den Methoden gestellt habe. Wenn das so ist, wie du es schilderst, ja, dass es eigentlich dass diese Erfahrung alles ist und auch diese Tode zuzulassen, ich sag's mal so, ja.
Naja, was heißt zulassen? Also das war zulassen für mich war das immer so, wie soll ich sagen, ich war halt in schwierigen Situationen. Ja. Und dann irgendwie wollte ich halt auch weiterleben, ja.
Ja. Und die Frage, die ich da anschließen wollte, ist einfach, wenn dem so ist, ja, braucht es dann überhaupt noch Psychologie? Und wenn ja, wozu?
Ja, ich glaube schon, dass es Psychologie braucht. Weil sonst sich Menschen nicht anständig benehmen können zueinander. Wenn wir heute sehen, es gibt so viele also es gibt so, ich sage immer, die jungen Erleuchteten, die sind oft so narzisstisch, diese Leute. Mhm. Oder Borderline-Leute. Mhm. Oder da sind versteckte Depressionen dahinter. Mhm. Und wir haben gerade in der transpersonalen Psychologie ganz lange Schatten heute. Weil du weißt ja, ich war lange Zeit Präsident der Europäischen Assoziation für transpersonale Psychologie. Und da ist, ich hab so lange Schatten dort erlebt. Und die Schatten heißen nicht verstandene eigene Psychologie, psychologische Patterns. Mhm. Also, man kann das sehen, das sind vor allem sind es narzisstische Störungen und zwar das Narzisstische, die eigene Grandiosität mit der spirituellen Befreiung verwechseln. Ja. Ja, und das zeigt sich dann zum Beispiel, eine spirituelle Freiheit, aber kein Mitgefühl in wirklich nahen Beziehungen. Mhm. Ja. Also, und keine, oft zeigt sich dann in nahen Beziehungen so ein Wandgefühl, ja. Und es enthält oft so die Tendenz, die eigene Wahrnehmung für alles zu nehmen und andere Menschen dann immer geringschätziger einzuschätzen oder falsch einzuschätzen, ja. Mhm. Gerade zwischen Männern und Frauen ist das oft. Ja, dass die sogenannten Erleuchteten, dass die dann, besonders wenn das Männer sind, dass die Frauen als nicht als anders, weil das Weibliche ja anders ist als das Männliche wahrnehmen, sondern als geringschätzig. Und Frauen machen das auch. Frauen machen das auch, die überhöhen selbst das eigene Weibliche und so verbinden sich nur noch mit Frauen und so weiter und schauen heimlich auf die Männer runter. Ja, anstatt das Männliche als etwas anderes und auch Wichtiges wahrzunehmen.
Wenn du sagst, dafür brauchen wir Psychologie, ja?
Ja.
Was meinst du da? Du meinst ja jetzt nicht die Psychologie der Lehrbücher und auch nicht wahrscheinlich die Methoden, auch wenn die Methoden gute Methoden sind. Du sprichst ja von Mitgefühl, von Beziehungsfähigkeit. Du sprichst auch von dem eigenen Narzissmus ins Angesicht sehen, wenn ich das so formulieren darf. Ja. Was meinst du da, wenn du sagst, dafür brauchen wir Psychologie?
Also klar, das wohl man sehen, das sind auch unterschiedliche Paradigmen. Mhm. Also ich meine, es sind unterschiedliche Paradigmen und die traditionelle Psychologie und die transpersonale Psychologie fließen manchmal irgendwo auch ineinander über.
Okay.
Die transpersonale Psychologie oder Oder ich würde mal so sagen, die Arbeit, die transpersonale Psychologie, die das holotrope Atmen mit einschließt, die enthält die Perspektive auf das Ganzsein. Ja? Die arbeitet mit der inneren Weisheit, mit der tief verborgenen inneren Weisheit, die jeder hat. Und diese innere Weisheit führt uns alle an einen Punkt der Weisheit und an einen Punkt der spirituellen Erlösung. Ja? Mhm. So, und wenn das verbunden ist jetzt mit therapeutischen Kontaktmöglichkeiten, wenn das verbunden ist mit einem geschützten Raum, wenn das verbunden ist mit einem therapeutischen Wissen, also auch einem theoretischen Wissen um die psychopathologischen Zusammenhänge, dann kann das sehr, sehr hilfreich für jemanden sein. Weißt du, es ist so, warum ich auch denke, es ist fließend. Zum Beispiel, ich habe meine therapeutische Arbeit auch mit der Psychoanalyse angefangen. Ja. Ne? Und natürlich ist, sagen wir, die traditionelle Psychotherapie und besonders auch die Psychoanalyse, da geht es erstmal nicht um das Spirituelle, sondern da geht es um ein starkes Ich. Ja. Mhm. Und da wird alles Spirituelle oft als religiöse Illusion abgetan. Ja, aber was die traditionelle Psychotherapie kann, die hat besonders die Psychoanalyse, da gibt es ein riesengroßes Wissen um die Zusammenhänge zwischen Mutter, Vater und Kind zum Beispiel in der frühen Kindheit. Um Interaktionsstrukturen, um emotionale Abwehr, um Spaltungsprozesse. Ja? Und das ist wichtig, dein Bewusstsein darüber zu bekommen. Ne, das ist ja zum Beispiel, es gab ja in den 70er Jahren, als so die transpersonale Psychologie entstanden ist, gab es besonders in Kalifornien eine große Welle von wirklich ausgewählten und sehr, sehr weisen und sehr gelehrten spirituellen Lehren, die aus Asien kamen. Die sind damals übers Meer geflogen und in Kalifornien gelandet und haben dort ihre Ashrams aufgemacht. Und die kannten ja eigentlich nur, das waren meistens buddhistische Lehrer, und die kannten natürlich nur das Dharma. Und das Dharma war alles. Das war für alles, das war für die emotionalen Prozesse, das war für die spirituellen Prozesse, das war für die Beziehungsprozesse und so weiter. Und was ist passiert? Was ist passiert? Diese Lehrer haben oft gemerkt, dass sie mit dem westlichen Leben nicht zurechtkommen und mit den westlichen Persönlichkeitsstrukturen ihrer Schüler nicht zurechtkommen. Und was haben sie gemacht? Sie sind manchmal gegen den Rat ihrer Freunde und Kollegen, sind sie heimlich zu Therapeuten gepilgert und haben dort Therapie gemacht, um zum Beispiel Strukturen von Machtmissbrauch, Strukturen von Missbrauch auf die Spur zu kommen, und Strukturen von unnötiger emotionaler Verwicklung. Hm.
Kann man das auch so sagen? Wir haben ja angefangen mit einer Erfahrung von Gott.
Ja.
Wenn man diese Chiffre nochmal so einfach als diese Chiffre nimmt, wie man das auch bezeichnen möge. Aber lass uns Gott nennen. Und wir haben angefangen auch mit einer persönlichen Erfahrung, wenn ich das auch so formulieren darf, dass dich Gott eigentlich nie verlassen hat.
Ja.
Und du hast auch betont, welchen entscheidenden Unterschied es macht, diesen Kontakt zu dieser lichtvollen Stille zu pflegen.
Es ist nicht richtig Kontakt zu einer lichtvollen Stille. Das sind nicht zwei. Das sind nicht zwei Dinge. Es ist kein Kontakt zu einer lichtvollen Stille. Es ist immer wieder nur, das ist immer nur wieder das Erwachen der Stille in mir.
Dann lass es uns so nennen, dieses Erwachen der Stille, ja?
Ja.
Du hast betont, wie allentscheidend das ist. Und gleichzeitig, wenn ich dich jetzt höre, sagst du, Aber genauso müssen wir auch die Welt kennenlernen. Und mit der Welt meinen wir auch unsere Dynamiken, unsere Beziehungen und auch unsere primären Beziehungen. Was in Familien real an Beziehungen, an Drama, an Übertragungen, an in dem Sinn auch Karma entsteht, da ist etwas, das müssen wir auch als solches sehen, verstehen und auch bewältigen lernen.
Ja.
Da hilft, und das so verstehe ich auch ein Beispiel dieser asiatischen Lehrer, die in den Westen kamen, da hilft auch dieses Aufwachen allein noch nicht. Wir müssen lernen, wie die Regeln der Welt, so hast du das in einem Vorgespräch genannt, sind,
ja,
um ja, in dieser Welt wirklich auch erwachsen sein zu können. Ist das die andere Dimension, von der du sprichst?
Weißt du, ich würde jetzt nicht das Wort müssen dahin stellen. Okay. Es kann gut sein, also ich kann mir da kein Urteil darüber erlauben, ob das für alle so ist. Mhm. Aber ich hab's bei mir so erlebt, ich habe es bei meinen Freunden so erlebt, ich erlebe es in der Beziehung zu meiner Frau so, zu meinen Kindern. Und ich erlebe auf der Negativseite, erlebe ich viel Erfahrung von Menschen, die eben da nicht hingucken und glauben, dass sag mal, das Spirituelle allein ausreichen würde. Hm. Ja, oder ich weiß natürlich nicht genau, was darunter dann auch verstanden wird unter dem Spirituellen. Das ist ja auch sehr schillernd, und die meisten Menschen verstehen auch was anderes darunter, ja. Hm. Ja, und also so würde ich sagen, also ich spreche von meiner Erfahrung und von den Erfahrungen, die ich kenne. Ja, so. Und ich würde sagen, es ist die persönliche Lebensgeschichte, und ich finde persönlich diese frühen Kindheitsverstrickungen, die machen sehr viel aus. Was auch sehr viel ausmacht, was ist manchmal Erfahrungen mit der Geburt machen viel aus. Und wird ein, was sehr wichtig ist, ein Bewusstsein unserer kollektiven Strukturen. Mhm. Ja. Also ich war jetzt zum Beispiel, ich war im Juni, war ich zum zweiten Mal in dem sogenannten Museum Auschwitz. Mhm. In einer kleinen Gruppe haben wir eine Reise hingemacht. Mhm. Und was mir da so bewusst geworden ist, ich habe so diese Gefühle, also diesen Horror und die Gefühle, die dieser Horror auslöst, ich habe das wiedererkannt aus meinem ganzen Leben. Hm. Ich habe so gemerkt, dass ich diese Energien, diese Stimmung, die ich da erlebt habe, jetzt wieder in Auschwitz angesichts dieses geschehenen Horrors, dass eben ein zivilisiertes Volk in seiner Ganzheit zu Mördern geworden ist, wahnsinnigen Mördern gegenüber unseren Brüdern und Schwestern. Und ich konnte sehen, also fühlen, was das für Stimmungen waren. Das waren Stimmungen, die konnte ich in meiner Kindheit immer wieder erkennen, in meiner Jugendzeit, manchmal auch jetzt in bestimmten Situationen zusammen mit Menschen. Und ich merkte, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang, also ich bin jetzt 72, das war damals war ich ein kleines Kind, bin da gerade geboren in diese Zeit, dass mein ganzes Leben ein Ausdruck auch war dieses gigantischen Missbrauchs von Leben und Spiritualität. Ja. Ich finde, das Bewusstsein dieses Kollektiven ist so wichtig für uns, weil da drin sonst leicht wieder die Gefahr eines neuen spirituellen Missbrauchs, eines Machtmissbrauchs liegt. Mhm. Und ich habe jetzt so gesehen, Also so diese auch, ich hab mein Leben lang wahnsinnige Schuldgefühle, wahnsinnige Schamgefühle gehabt. Und ich habe nie richtig gewusst letztendlich, woher die kamen. Und diese ganzen biografischen Zusammenhänge haben für mich nicht ausgereicht, um das zu erklären. Und jetzt, als ich da saß, ich war sehr müde, und als ich dann da saß in Auschwitz-Birkenau, da an einer von dieser Stelle, dann habe ich, das war so ein kleines Wäldchen da, und dann habe ich plötzlich diese schlimmen Gefühle gehabt, nochmal diese Schuldgefühle gespürt, diese Scham der Deutschen, und gleichzeitig habe ich gehört, in dem Wäldchen die Vögel singen. Und es war ein schöner Tag und es war schönes Wetter. Und die Vögel haben so schön gesungen in den Wäldern. Und dies zusammenzubringen, habe ich gemerkt, dass so plötzlich in mir diese Ruinen von Auschwitz älter geworden sind. Kleiner geworden sind. Ich bin dann gegangen irgendwann und habe irgendwie eine riesen Erleichterung gespürt. Ja, und ich finde, das zum Beispiel gehört, ich meine, ist das jetzt eine spirituelle Arbeit oder ist das eine psychologische Arbeit, weißt du? Da spielt natürlich der Kontakt mit der Stille natürlich auch eine Riesenrolle. Ohne das geht das ja nicht.
Nee, das ist spannend, wie du das sagst. Und interessanterweise, wie ich dir jetzt so zugehört habe und hat diese Schilderung auch von diesem Wald bei Auschwitz und den Schuld- und Schamgefühlen und dem Hören der Vögel, da kam mir, dass der Titel unserer Sendung, ja, Gott im Alltag leben, ich habe ihn anders verstanden, als ich ihn ursprünglich verstanden habe. Nämlich nicht so einseitig einfach im Sinne von Gott in den Alltag bringen, sondern Gott im Alltag leben bedeutet Gott leben, aber eben auch den Alltag leben.
Ja.
Und die zwei Sachen zusammenzubringen. Und das kann dann teilweise so schwierig sein für diese Situation, die du hier gerade geschildert hast.
Ja.
Und auch dann diese Spannung zu leben, ja. Genau wie du so geschildert hast, mit den Vogelstimmen und dem, was Auschwitz bedeutet. Ja. Dass das ja fast nicht gegensätzlicher sein kann.
Ja.
Aber es nicht getrennt leben müssen. Dass Gott im Alltag leben auch bedeutet beide Seiten. Eben nicht nur Gott, sondern auch Alltag, wenn ich das so formulieren darf. Ganz zur Geltung kommen zu lassen und dann einen Weg zu finden. Und dieses Beispiel ist natürlich ein extremes, aber in dieser Extremität bringt es auch was zum Ausdruck. Wie kann ich in einer Situation, wie du sie gerade geschildert hast, eben nicht schizophren werden, sondern ein Ausdruck der Ganzheit dessen, was ist?
Ja, ich denke, letztendlich geht es darum, normal zu sein. Normal zu sein. Und
die Frage ist, was meinst du damit normal?
Ja, es geht darum, dass ich mich auf beide Seiten einlasse. Mhm. Also, weißt du, wenn du meditierst, ich meine, du hast wahrscheinlich auch Meditationserfahrung, dann weißt du ja oft, dass, ich meine, da geht es ja darum, das Angenehme zu fühlen und das Unangenehme zu fühlen, nicht? So, und normalerweise jagen Menschen dem Angenehmen nach und wollen das Unangenehme nicht haben. Ja? Mhm. Und die Meditation, die eröffnet einen Punkt, einen sogenannten Zeugenbewusstseins, wo du beides, das Angenehme und das Unangenehme, dankbar anerkennen kannst. Ja? Und ich denke, darum geht's. Darum geht, dass du aus der Meditation oder bist, bei mir ist das immer dieser Punkt der Stille, das sehen zu können. Dass es nicht darum geht, das eine wegzuschieben und das andere haben zu wollen.
Könnte man das sogar so weit formulieren, dass man sagen kann, eigentlich muss man zu beiden aufwachen. Zu Gott und zu der Welt im Alltag.
Ich finde, da gibt es keinen Unterschied. Ich finde, es gibt keinen Unterschied. Die Welt ist was sehr, sehr Heiliges. Aber ich darf mich nicht in einen Meditationsraum oder in ein Kloster zurückziehen und einfach glauben, ich könnte meine einfachen Versorgungsstrukturen schaffen und dann nur noch meditieren. Ja, das nur noch in veränderten Bewusstseinszuständen ist, das bringt es nicht.
Mit den beiden meinte ich auch das, was du angesprochen hast, was zum Beispiel Psychologie bringt.
Ja, siehst du, und den beiden, ja, da siehst du, da kommt genau das zusammen, da kommt die Psychologie rein. Weil die Psychologie, da gibt's die Spaltung zum Beispiel, Dissoziationen. Mhm. Ja? Und da gibt's gerade in der Borderline, im Borderline wird das Dunkle und das Helle oder das Böse und das Gute wird ganz klar getrennt. Ja? Und natürlich, es geht darum, psychologisch diese Spaltung zusammenzubringen. Mhm. Das ist nicht einfach, ja. Weil jeder Mensch, der mit Borderline-Strukturen zu tun hat, der hat eine wahnsinnige Angst, den Schatten anzugucken, weil er Angst hat, wenn er nur ein bisschen Kontakt zu dem Schatten kommt, dann wird der Schatten so stark, dass er praktisch das Licht überschwemmt und verschlingt. Ich kann gerade die Stille fühlen.
Ja. Denkst du, dass diese Stille, ja?
Mhm.
Und unsere Auseinandersetzung mit dem, was uns im Alltag ausmacht, seien das die persönlichen, auch Katastrophen, auch kulturellen, aber nicht nur Katastrophen, all das, dass das in dieser Stille aufgehoben sein lassen.
Ja,
vielleicht die Antwort ist, die es braucht.
Ja, ich glaube, dass natürlich gibt es auch diese Stille hat viele Dimensionen und viele Tiefen. Und ich beschäftige mich ganz arg mit der Frage. Also ich habe mich ja mit der deutschen Vergangenheit wirklich auch sehr intensiv jetzt auseinandergesetzt und mache jetzt gerade auch ein Buch darüber. Aber ich frage mich zum Beispiel, also wenn ich die Welt als wirklich ganz in Ordnung anerkenne, die Welt jetzt im Augenblick mit der vielen Gewalt, dem Terror, mit Boko Haram und mit IS-Staat, und so weiter. Wie ist es? Kann ich da auch, ist das so, dass ich in Stille das mit offenem Herzen anerkennen kann, dass das unsere Welt ist? Und da muss ich im Augenblick noch passen. Mhm. Aber das gelingt mir immer, da schieben sich, also da werde ich vollkommen wirre und werde ich vollkommen wirre und da bin ich plötzlich emotional unheimlich auch mit der anderen Seite identifiziert. Und aber ich denke immer, dass also von Buddha weiß man, dass er mit den Mördern gesprochen hat. Und wenn Buddha mit den Mördern gesprochen hat, dann kamen die Mörder verwandelt heraus. Er hat mit den Dieben gesprochen und der Dieb wurde sein Schüler. Und vielleicht gibt es Menschen oder vielleicht gibt es auch mal eine Generation von Menschen, die ein so tiefes Wissen, ein tiefe Verwirklichung haben, dieser Stille, ein so großes Herz haben. Letztendlich ist es immer das große Herz, dass sie auch hier, dass sie auch den Terror auf dieser Welt, den wir im Augenblick überall sehen, dass sie diesem Terror auch mit Mitgefühl und Achtung begegnen können. Wenn das nämlich wäre, dann würde sich die Gewalt oder der Terror in Unterscheidungsfähigkeit verwandeln und das Chaos in Ordnung und so weiter. Dann das wäre dann wirklich eine vollkommen andere Welt, die sich dann auftun würde. Ich meine, ich persönlich kann das nicht. Also da ist mein Herz nicht offen genug. Aber was sich bei mir oft ist, dass wenn ich so mich mit Freunden unterhalte über die Weltsituation und so weiter, ich habe eine gute Freundin, die sagt dann immer, also sie glaubt, dass jetzt die ganze Welt zum Ende kommt und so weiter. Ob ich das nicht sehen würde und und Israel und die Araber und der Iran, die Atombombe und so weiter. Und ich merke, was bei mir der Unterschied ist. Ich stimme ihr nicht zu. Ich habe keine Angst. Ich habe irgendwie keine Angst. Ich habe keine Angst, dass die Welt untergeht. Ich habe auch keine Angst zu sterben und ich habe auch keine Angst, dass die Welt untergeht. Ich sehe ganz viel Licht und Liebe für unsere Welt, jetzt und in zukünftige Zeiten.
Ja, Ingo, lass mich noch kurz auch unsere Hörer und Hörerinnen zu Wort kommen.
Ja.
Ich sage ganz kurz die Telefonnummern, unter der man hier auch per Telefon sich einbringen kann. Das wäre in Deutschland die Telefonnummer 030 30 80 61 88, in der Schweiz 031 528 09 88, in Österreich 072 011 59 88. Der PIN wäre dann 557 557 und 5557, gefolgt von der Raute-Taste. Und dann noch die Kombination Stern 9 am Schluss. Wir haben allerdings schon einige Fragen, die uns auch hier per E-Mail erreicht haben. Und davon würde ich gern hier einige dir vorlesen. Da schreibt ein Hörer: Lieber Herr Jasitz, Sie erwähnten wiederholt den Ego-Tod oder Ego-Tode. Könnten Sie etwas konkreter sagen, was Sie damit meinen?
Ja, gerne. Also es gibt das als, ja, es gibt das auf verschiedenen Ebenen. Also ein Ego-Tod kann etwas sein, wenn ein kleines Kind sehr gerne Schokoladeneis möchte und das gibt es nicht. Dann wird es anfangen zu schreien und das ist in dem Augenblick ein Tod für das kindliche Ego. Ja. So, und das gibt es natürlich bei Erwachsenen in vielen, vielen Stufen. Ich selber arbeite als Psychotherapeut, arbeite ich mit dem holotropen Atmen und mit veränderten Bewusstseinszuständen sehr viel. Und da ist es so, dass die die Menschen, die dort arbeiten, die können in sogenannte perinatale Stadien kommen. Das sind Stadien, die der Sten Grof beschreibt, die sich rund um die Geburt ereignen. Das sind Stadien zwischen Leben und Tod, die enden mit dem sogenannten Ego-Tod. Das ist eine Erfahrung, die sich sehr, sehr realistisch anfühlen kann. Die kann sehr viel Angst machen, aber sie öffnet, wenn sie gemacht wird, öffnet sie auch das Tor in die spirituelle Wahrnehmung und sie öffnet das Tor in den ganzen transpersonalen Raum. Und ist oft verbunden mit einer Erfahrung von bedingungsloser Liebe. Ja, diese Form von Ego-Tod ist meistens nicht einmalig, sondern die wird mehrfach gemacht, weil sie dann immer wieder weitere Bereiche umschließt. Ja. Ich meine, es gibt noch etwas ganz anderes mit dem Ego-Tod. Also ich meine, das ist das Leben selbst. Das Leben selbst bringt uns in Situationen, besonders wenn wir auch bewusst sind im Leben, das bringt uns in Situationen, wo wir sehr viel aufzugeben haben an Wollen, ja, an was wir gerne haben wollen und was wir aber nicht bekommen. Und das kann manchmal sehr, sehr schmerzhaft sein. Und das kann sich manchmal wie sehr tiefes Sterben anfühlen. Und letztendlich sind die Ego-Tode alle nur eine Vorbereitung auf den Moment, wo wir unseren Körper auch loszulassen haben.
Ich höre gerade, wir haben auch eine Hörerfrage, die uns per Telefon erreicht. Und vielleicht können wir den Hörer oder die Hörerin freischalten. Mhm. Ja, hallo. Ja, hallo. Wird das Telefon freigeschaltet? Ist da auch jemand in der Leitung? Das scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Dann würde ich hier noch eine weitere Hörerfrage lesen, die uns hier per E-Mail erreicht hat. Da schreibt eine Hörerin: Wie sehen Sie das Verhältnis von Stille und der Offenheit des Herzens? Wie sehen Sie das Verhältnis von psychologischer Aufklärung und Offenheit des Herzens? Sehen Sie in der Offenheit des Herzens einen Beitrag zu dem, was Sie anfangs nannten, Mensch zu sein?
Die Offenheit des Herzens ist das Wichtigste. Und es geht immer um die Offenheit des Herzens. Und das Herz, die Offenheit des Herzens hat, das hat ganz verschiedene, also das Herz kann weiter und weniger weit auf sein, aber letztendlich geht es immer um Liebe. Und letztendlich geht es immer darum, dass sich Angst in Liebe verwandelt. Ja. Also ich denke, was das wirklich ist das Herz. Wir können das letztendlich nicht erklären. Das ist mit Worten ist es eigentlich nicht zu beschreiben. Was wir können diese Liebe verwirklichen. Ist das eine Erklärung oder muss ich noch was sagen?
Nein, das ist gut. Ich würde gerne noch eine weitere Frage direkt dranhängen. Da schreibt auch eine Hörerin: Gott im Alltag leben, hat das nicht auch damit zu tun, tief hinzuhören und Gott zu einem gerade führen zu lassen, also Gott sprechen zu hören? Sprechen Sie mit Gott?
Also ich bete manchmal und ich habe früher mal ein Stück Theologie studiert und da war Beten beschrieben als Sprechen mit Gott. Also ich würde es jetzt so nicht sagen. Aber wenn ich stelle manchmal, wenn ich in Schwierigkeiten bin, stelle ich mir manchmal eine Frage, eine tiefe Frage, und dann irgendwann kommt eine Antwort und das empfinde ich dann schon auch als eine Antwort von Gott. Ja, also Und wenn ich manchmal nicht weiß weiter, so auf was, wenn es um Lebensentscheidungen geht oder irgendwelche schwierigen Konflikte, dann stelle ich mir auch die Frage und dann verhalte ich mich genau, wie diese Antwort dann kommt aus der Tiefe. Also ich verhalte mich da nie nach irgendwelchen rationalen Abwägungen oder so, sondern ich lasse mich da immer von diesen Antworten führen.
Und dann habe ich
Manchmal
noch.
ist das gegen die gute Vernunft.
Okay. Dann habe ich hier noch eine Frage, wo eine Hörerin schreibt: lieber Herr Jasitz, wie zeigt sich Ihr Zugang zur Stille im Dialog mit anderen Menschen? Machen Sie die Erfahrung, dass man sich auch in der Stille verbinden kann?
Ja, sicher. Also es gibt mehreres, finde ich. Das eine ist, wir haben hier eine kleine Meditationsgruppe und da passiert es immer, dass wir uns in der Stille verbinden. Und manchmal ist die Stille tiefer und manchmal ist die Stille dazu tiefer. Also, und manchmal auch, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, wir sprechen nicht immer und wenn wir uns gerade gut verstehen, dann kann uns eine tiefe Stille in dem Augenblick verbinden. Ja, das ist das eine. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass wir auch sprechen können miteinander, dass wir auch arbeiten miteinander können und dann in diesem Sprechen und in diesem Arbeiten, in dem Argumentieren und in das und jenes tun, im Geschirrspülen, im Putzen oder was wir immer auch eben zu tun haben, dann, wenn wir uns dem öffnen, dann strahlt die Stille in das hinein, was wir jetzt alle zusammen gerade tun. Ja, so wie ich das oft auch in meiner Arbeit erlebe. Also die Stille, es hat nichts mit der Abwesenheit von Geräuschen oft zu tun. Ja, der Ramana Maharshi sagte mal, wer glaubt, dass die Stille nur zu verwirklichen ist, wenn ich nicht spreche oder wenn ich das nur in einem ganz abgeschiedenen Raum habe, der hat hier von der Stille noch nichts verstanden.
Lieber Ingo, lass mich jetzt zum Ende unserer Sendung einfach die Frage nochmal stellen, mit der wir angefangen haben.
Ja.
Gott im Alltag leben. Angesichts all dessen, was wir jetzt gerade besprochen haben, was du hier mit eingebracht hast, was bedeutet das? Gott im Alltag leben.
Immer wieder still sein und normal sein und die Stille auf das Normale scheinen zu lassen. Sich dem zu öffnen.
Liebe Ingo, dann würde ich das gerne auch als unser Schlusswort nehmen.
Ja, danke, danke, dann war schön mit dir. Danke.
Mal wirklich schön mit dir zu reden. Herzlichen Dank und auch herzlichen Dank an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie hier mit dabei waren.
Danke schön.
Einen schönen guten Abend.
Dir auch.